Was gab's diese Woche Neues aus Wirtschaft und Unternehmen? Bei Bayer war Kapitalmarkttag angesagt. Und das ist ein Ereignis, auf das viele gehofft haben. Die neue Strategie sollte Bill Anderson erläutern. Tja, und daraus haben viele Aktionäre, viele Investoren natürlich gehofft, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und wie es überhaupt mit Bayer weitergehen soll. Und da gab es unterschiedliche Interessen. Die einen, vor allen Dingen die Hedgefonds, die sich bei Bayer eingekauft haben, die drängen auf eine schnelle Lösung. Die wollen, dass der Aktienkurs von Bayer möglichst schnell wieder aus dem Tal rauskommt, damit sie mit Gewinn verkaufen können. Und dann gibt es andere Aktionäre, die längerfristig investiert sind und Investoren, die bei Bayer das Langfristige im Blick haben und die davor warnen, schnelle, kurzfristige Wege einzuschlagen, die dann möglicherweise zulasten der langfristigen Entwicklung gehen. Und so gab es eben diese beiden unterschiedlichen Lager und da war es spannend, wofür sich Bill Anderson entscheidet, welche Strategie er ausgearbeitet hat. Tja, er hat sich nicht für die schnelle, die kurzfristige Lösung entschieden. Er hat sich für den mittelfristigen, will ich es jetzt mal so nennen, Weg entschieden. Er sagt, wichtig ist zunächst mal, dass Bayer die Probleme selbst löst. Und dann, wenn sie gelöst sind, dann kann man das Unternehmen durchaus fokussieren. Aufspalten, aber nicht jetzt. Finde ich durchaus vernünftig. Wichtig ist nur, dass sein Plan dann auch tatsächlich so aufgeht. Und das ist die entscheidende Frage. An welchen Stellen, an welchen Hebeln setzt er an? Das große Problem und diese Unsicherheit, die auf Bayer lastet, die den Bayer-Kurs drückt, sind vor allen Dingen die Rechtsrisiken. Glyphosat-Prozesse ist das Stichwort. Tja, und das sollte oder muss gelöst werden. Bill Anderson hat dazu die Anwaltskanzleien gewechselt. Jetzt vertritt eine neue amerikanische Anwaltskanzlei Bayer mit einer anderen Strategie. Und er weist darauf hin, dass es ein Rechtsproblem gibt, einen Widerspruch gibt, der aber schon bekannt war, auf den Bill Anderson nicht als erstes gekommen ist. Darauf haben auch schon die Vorgänge hingewiesen, das ist nämlich das Problem, dass in Amerika die Zulassungsbehörde für dieses Glyphosat keine Bedenken hat, was die Gesundheitsrisiken betrifft. Und das ist weltweit so. Weltweit sagen die Zulassungsbehörden, Glyphosat kann bei ja, Verwendung wie vorgeschrieben, bedenkenlos verwendet werden und ist eben nicht verantwortlich für Krebsrisiken. Und auf der anderen Seite gibt es aber einige Bundesstaaten in Amerika, die sich nicht daran halten. Das Problem ist, die Zulassungsbehörde sagt, Bayer darf keine Warnhinweise auf dieses Produkt aufbringen, weil es nicht gesundheitsgefährdend ist. Und einige Bundesstaaten in Amerika sind da anderer Ansicht. Und einige Gerichte in diesen Bundesstaaten verklagen eben Bayer oder verklagen natürlich nicht die Gerichte, sondern die Klägeranwälte stützen sich darauf, dass sie sagen, da haben die Warnhinweise gefehlt. Obwohl eben die Zulassungsbehörde sagt, Bayer darf keine Warnhinweise anbringen. Und das ist dieses Problem, das es seit der Monsanto-Übernahme gibt. Und da will Bill Anderson darauf hinweisen, auch durch Lobbyarbeit, dass dieses Problem gelöst wird. Er will also durchbekommen, dass Bundesgesetze so erlassen werden, die keine anderslautenden Gesetze in den einzelnen Bundesstaaten mehr möglich machen. und damit dieser Widerspruch aufgelöst wird. Und damit werden künftigen Klagen der Boden entzogen. Ob das natürlich so durchführbar ist und möglich ist, das steht in den Sternen. Das hängt von der Politik und von den Parteien ab. Und dann natürlich auch von den Gerichten, welche Rechtsmeinung die vertreten. Aber wichtig wäre schon, und das wäre natürlich ein Durchbruch, wenn dieser Rechtswiderspruch aufgelöst werden könnte. Das zweite Thema, das Bill Anderson angesprochen hat, eben diese Wertsteigerung bei Bayer, dass mittellangfristig der Wert deutlich gesteigert werden soll, und da sieht er vor allen Dingen die Pharma-Pipeline. Da ist ja das Problem, dass einige Blockbuster auslaufen und dass die ersetzt werden müssen. Und wenn es gelingt, diese Pharma-Pipeline mit neuen Blockbuster-Präparaten zu füllen, die dieses Potenzial haben, dann wäre der Wert von Bayer deutlich höher. Und da will er eben auch ansetzen. Wie soll das gelingen? Indem die Organisation von Bayer deutlich beschleunigt wird. Das ist bekannt. Er strebt eben an, die Zahl der Hierarchien deutlich abzubauen, das Abteilungsdenken zu überwinden. Flexible Teams sollen zukünftig viel effizienter, schneller arbeiten. Dadurch soll mehr Innovation rauskommen und damit eben auch die Entwicklung dieser vorhandenen Präparate, die möglicherweise Blockbuster-Potenzial haben, deutlich schneller vorwärts kommen. Und zusätzlich sollen dadurch natürlich auch Kosten gespart werden. Ab 2026 2 Milliarden pro Jahr, und das würde natürlich auch die Gewinne wieder deutlicher in die Höhe treiben. Tja, und dann gibt es das dritte Thema, Schuldenabbau. Monsanto wurde ja teuer gekauft und da setzt er bei der Dividende an. Auch das ist bereits bekannt, die Dividende soll ja für 3 Jahre praktisch ausgesetzt werden, bis auf einen gesetzlichen Mindestanspruch, aber der ist relativ gering. Und so sollen insgesamt 6 Milliarden eingesetzt werden für den Schuldenabbau. Auch das soll den Wert von Bayer, also den Kurs, mittelfristig wieder in andere Höhen bringen. Tja, und mit all diesen Maßnahmen soll es eben gelingen, den Aktienkurs nach oben zu treiben und trotzdem die langfristige Entwicklung im Blick zu haben und das Potenzial von Bayer zu nutzen. Die Frage ist natürlich, wie viel Zeit ihm jetzt die Hedgefonds geben. Und das weiß Bill Anderson natürlich. Er hat jetzt nicht unendlich Zeit. Mittelfristig müssen Erfolge sichtbar werden. Ansonsten wird der Druck dieser Hedgefonds neuerlich zunehmen und stärker zunehmen. Tja, und die werden dann natürlich wieder auf eine Abspaltung dringen. Und da steht vor allen Dingen die rezeptfreie Medikamentensparte im Mittelpunkt. Die ist ja aktuell am meisten wert. Die steht am besten da. Da wäre relativ schnell Geld in die Kassen zu spülen. Und das würde natürlich kurzfristig den Aktienkurs vermutlich in die Höhe treiben. Also, es ist spannend, wie es bei Bayer weitergeht. Ich werde immer wieder davon berichten. Und ich finde solche Unternehmensentwicklungen grundsätzlich enorm spannend. Das ist meine Leidenschaft. Das war es von Anfang an, schon vor 40, 45 Jahren, als ich damit begann. Und deshalb bleibe ich auch bei solchen Unternehmensentwicklungen, die gerade eben solche, tja, Hochs und Tiefs widerspiegeln, immer auch mit Freude und Interesse dran. Das nächste Thema dieser Woche, das waren die Notenbanken. Die EZB hat wieder Sitzung abgehalten und hat beschlossen, das ist keine Neuigkeit, keine Überraschung, den Leitzins bei 4,5% zu belassen und den Einlagezinssatz, den Banken für überschüssige Liquidität von der Notenbank bekommen, bei 4% zu belassen. Das war so erwartet worden. Das Spannende ist aber, wie die EZB-Politik bezüglich Zinsen weitergehen soll. Und davon haben sich auch viele neue Erkenntnisse erwartet, denn auch da gibt es zwei Lager, auch innerhalb der Notenbank. Das Problem ist ja, dass die europäische Wirtschaft schwächer läuft, insgesamt schwächelt, genauso wie China, als die amerikanische. Und da sagen viele, die EZB darf jetzt nicht zu lange warten, um die Zinsen zu senken. Sie muss jetzt schnell reagieren. Sie darf nicht wieder den gleichen Fehler machen wie bei dem Zyklus der Zinserhöhungen. Da hat er viel früher die amerikanische Notenbank Fed erhöht, als die Inflation ausgeufert ist, und Europa, die EZB, hat länger abgewartet und dann erst nachgezogen und dann relativ schnell erhöht. Und dieser Fehler soll eben nicht mehr passieren nach Meinung dieser sogenannten Tauben, eben die Fraktion in der Notenbank, der Befürworter einer schnellen Zinssenkung, weil sie sagen, sonst würde es die Wirtschaft noch stärker belasten, das würde den Abschwung verstärken, Rezession verstärken und damit natürlich auch einen Börsencrash möglicherweise auslösen. Tja, und dann gibt es eben das Lager der Falken, auch innerhalb der Notenbank Falken, die eben auf höhere Zinsen für einen längeren Zeitraum noch pochen, weil sie sagen, die Inflationsgefahr ist noch nicht bekannt. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, die Zinsen zu schnell zu senken, sonst könnte das gleiche Problem von vorne beginnen und dann könnte sogar ausufern. Tja, und diese beiden Lager, die prallen immer stärker aufeinander und das merkt man natürlich auch in der öffentlichen Diskussion bei Investoren und das merkt man auch an den Börsenkursen. Zunächst mal die Inflationsprognose der Notenbank, der EZB, wurde gesenkt. Die EZB hat als Prognose für dieses Jahr eine Inflationsrate von 2,3% ausgegeben, also noch im Dezember 0,4% höher erwartet. Für nächstes Jahr 2025 erwartet sie eine Inflation im Euroraum von 2% und für 2026 sogar von 1,9%. Das heißt also, die Richtung stimmt. Und das hat Euphorie an den Börsen ausgelöst. Die Kurse sind auf neue Rekordhochs gestiegen, beispielsweise der DAX. Und das lässt schon auch die Befürworter einer schnelleren Zinssenkungspolitik Oberhand gewinnen. Mittlerweile ist ja die Erwartung, dass im Juni wohl die erste Zinssetzung kommen wird. Das erwarten die meisten und das wurde jetzt in den Börsen praktisch vorweggenommen. Und wie es dann weitergeht, das ist eben auch spannend und deshalb diese beiden Lager. Also, insgesamt ist der Zins aktuell, der Notenbankzins, nicht mehr im neutralen Bereich. Auch das kann man deutlich feststellen. Die Notenbank hatte als Aufgabe, die Geldwertstabilität zu sichern, keine zu hohe Inflation, aber auch keine Deflation. Tja, und dazu versucht sie immer einen neutralen Zins zu finden, an dem die Wirtschaft nicht zu stark gedrückt wird, aber eben auch nicht heiß läuft. Und dieser neutrale Bereich wurde verlassen, weil die Wirtschaft ja schwächelt und der Zins immer noch bei 4,5% relativ hoch ist. Also er drückt im Moment auf die Wirtschaft. Da kommt auch kein Widerspruch von der Notenbank, die ist eben auch dieser Meinung. Die Frage ist nur, wann sie wieder einen Zins einen Weg einschlägt, der in diesen neutralen Bereich führt und der wäre aktuell niedriger als 4,5%. Wie gesagt, das Problem, die einen, die befürchten, dass dadurch eine Rezession verstärkt werden könnte und die anderen, die befürchten, dass die Wirtschaft schnell wieder heiß laufen könnte und so die Inflation wieder deutlich ansteigen könnte. Tja, und dann gibt es das dritte Lager, die darauf hinweist, dass die Börsenkurse immer wieder neue Rekordhochs erreichen. Und das ist im Widerspruch zur Wirtschaftsentwicklung. Denn die Wirtschaftsprognosen, die Wachstumsraten wurden auch von der EZB gesenkt. In diesem Jahr erwartet sie eine Wachstumsrate von nur noch 0,6%. Im nächsten Jahr von 1,5% und dann 2026 von 1,6%. Also insgesamt niedrigere Wachstumsraten als noch in den letzten Jahres. Und das ist natürlich auch ein Widerspruch, augenscheinlich. Da sollte man mal die Fakten zu Rate ziehen, also beispielsweise die Bewertung. Und wenn man sich den DAX anschaut, das durchschnittliche DAX-KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, wie hoch also die Gewinne bewertet sind, liegt aktuell bei etwa 14. Das deutet eigentlich auf keine Überbewertung hin. Im Durchschnitt ist das DAX-KGV bei etwa 15. Anders sieht es übrigens in Amerika aus. Da liegt das Durchschnitts-KGV, wenn man den Dow Jones oder S&P 500 nimmt, bei etwa 20, also deutlich höher. Wenn, dann gibt es in Amerika eine Überbewertung. Das liegt in Amerika natürlich an den relativ hoch bewerteten Tech-Konzernen. Und da kommt es darauf an, wie sich die künftigen Gewinne entwickeln. Wenn die weiter stark steigen, dann löst sich diese Überbewertung, dann ist es keine Überbewertung, dann folgen die Gewinne dieser hohen Bewertung. Wenn aber die Gewinne dieser Tech-Konzerne nicht mehr Schritt halten können, dann wird sich die Bewertung irgendwann anpassen, dann werden deren Kurse deutlich zurückgehen und das kann sich natürlich dann auch wieder weltweit auf die Aktienkurse auswirken, wobei dann die nicht so hoch bewertet sind, natürlich auch nicht so stark fallen. So ist dieser Zusammenhang zu sehen. Also, zum einen eigentlich keine Überbewertung in Europa, damit auch zunächst mal aus meiner Sicht keine Crash-Gefahr. Aber wichtig ist natürlich immer die künftige Entwicklung und da nimmt die Börse die Zukunft vorweg. Sie versucht, die Zukunft vorweg zu nehmen. Tja, und aus der Industrie beispielsweise kommen durchaus Signale, die auf eine Stabilisierung hinweisen. Eben kein starkes Wachstum, aber zumindest Stabilisierung. Das wären zusätzlich positive Signale. Auch da spannend, wie es weitergeht. Die Lufthansa vermeldet für vergangenes Jahr Rekordzahlen. Die Lufthansa hatte den Vorstand gerade kürzlich relativ stark radikal umgebaut, ist auch in einer Umstrukturierungsphase und da tun solche Zahlen Carsten Spohr, dem Lufthansa-Chef, natürlich gut. Tja, und auf der anderen Seite die Streiks, aktuell gerade wieder. Der Luftverkehr liegt teilweise lahm und das lastet natürlich auch auf der Lufthansa. Zum letzten Jahr, zum vergangenen Jahr, das bereinigte Ergebnis ist um 76% gestiegen, der Umsatz um 15% und das Konzernergebnis sogar um etwa 110%. Also ein Rekordergebnis, wenn man so will, es ist das drittbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte übrigens. Aber die Zahl der Passagiere, die ist noch deutlich unter vor Corona-Niveau. Insgesamt haben sich die Zahlen deutlich schneller erholt als ursprünglich befürchtet noch zu Corona-Zeiten, aber an den Passagierzahlen merkt man schon noch deutlich, dass es da bei Weitem noch nicht aufgeholt ist. Und der Vorstand weist auch darauf hin, dass sich dieses Rekordergebnis dieses Jahr wohl nicht wiederholen wird, weil die Kosten, allen voran die Personalkosten, deutlich steigen werden. Zum einen eben durch diese Streiks wird es wohl stärkere Lohnerhöhungen geben und zum anderen stellt Lufthansa massiv neue Mitarbeiter ein. Pro Monat 1.000 neue Mitarbeiter. Das ist auch eine gewaltige Zahl, die natürlich auf der anderen Seite die Personalkosten nach oben schraubt. Insgesamt machen die Personalkosten übrigens bei Lufthansa aktuell, wenn man die gesamten Kosten nimmt, etwa 22% aus. Tja, und da sind sie ähnlich hoch wie die Treibstoffkosten. Also beide so 22-23%. Das heißt, knapp die Hälfte der gesamten Kosten von Lufthansa sind Personal- und Treibstoffkosten. Auch das bemerkenswert. Aber wir wissen alle, Lufthansa braucht dringend neue Mitarbeiter. Diese Probleme in der Urlaubssaison, wo Flüge abgesagt werden mussten, wo Passagiere am Flughafen sitzen blieben, nicht in den Flieger einsteigen konnten, weil zu wenig Personal vorhanden war, das soll sich nicht mehr wiederholen. Carsten Spohr ist für die Zukunft insgesamt optimistisch. Er sagt, auch der Luftverkehr, was die Passagiere anbetrifft, wird sich weiter erholen. Deshalb neue Mitarbeiter, deshalb in der Zukunft auf positive Wachstumsraten eingestellt und mittellangfristig soll sich das für Lufthansa auch wieder rentieren. Mittellangfristig sollen die Gewinne von dieser Strategie profitieren. Auch die Aktionäre sollen an diesem starken Ergebnis vom letzten Jahr beteiligt werden. Zum ersten Mal seit 2019 schüttet Lufthansa wieder Dividende aus, nämlich 30 Cent pro Aktie. Der Spezialchemiekonzern Evonik streicht 2000 Stellen und damit reiht er sich natürlich ein an viele Chemiekonzerne, gerade in Europa, die auf die schwierige Lage und die deutlich gestiegenen Energiekosten verweisen. Tja, und Evonik trennt sich zusätzlich von Geschäften. So soll also der gesamte Konzern umgebaut werden. Ein Sparprogramm soll das Gesamte unterstützen, sodass zukünftig die Gewinne wieder deutlich stärker steigen sollen. Die Anzahl der Hierarchieebenen soll abgebaut werden. Das erinnert mich natürlich gerade an Bayer, also ein Trend, der sich durchsetzt. Und das betrifft auch bei Evonik vor allen Dingen die Zahl des mittleren Managements. Also Führungskräfte sollen vor allen Dingen davon betroffen sein. 2023 ging der Gewinn bei Evonik deutlich zurück. Dieses Jahr soll aber wieder besser werden. Das bereinigte EBITDA soll in diesem Jahr in einer Spanne von 1,7 bis 2 Milliarden liegen, zum Vergleich im letzten Jahr bei 1,66 Milliarden. Also insgesamt ein Zuwachs im besten Fall von 20%. Kuhlmann, der Chef von Evonik, sagt, insgesamt ist aber die Stimmung noch sehr gedrückt. Es ist ein schwieriges Jahr, die konjunkturelle Lage läuft nach wie vor sehr gedrückt. Die Energiekosten sind trotz der gesunkenen Preise immer noch relativ hoch im internationalen Vergleich. Und eine echte konjunkturelle Erholung ist noch nicht in Sicht. Dennoch investiert das Unternehmen weiter, vor allen Dingen in den USA. Da lockt das in der Inflation Reduction Act von Joe Biden. Auch darauf habe ich ja schon des Öfteren verwiesen. Da sollen eben grüne Technologien angelockt werden, auch aus der Chemieindustrie. Und die sollen durch Förderprogramme deutlich unterstützt werden. Auch davon will Evonik profitieren. Aber der Chef sagt auch, keine Bange, auch Europa hat eine Chance als Chemiestandort weiterhin zu überleben. Aber die Standortbedingungen müssen sich dazu deutlich verbessern. Und bei den Standortbedingungen, da gibt schon eine Meldung aus dieser Woche, die auf eine Verbesserung hindeuten, nämlich die Energiepreise. Die Gaspreise beispielsweise, die sinken weiter deutlich. An der Spitze dieser Energiekrise, also nach Ausbruch des Ukraine-Russland-Konflikts, dieses Überfalls Russland auf die Ukraine, Da stiegen ja die Gaspreise relativ schnell auf 300 Euro je Megawattstunde und aktuell sind sie bei etwa 30 Euro je Megawattstunde. Das ist fast Vorkrisenniveau. Die Gaspreise sind damit um bis zu 90% gesunken. Und das wird sich natürlich mit Verzögerung auch auf die energieintensiven Unternehmen auswirken und damit auch auf die Chemieindustrie, Stichwort Evonik. Aber diese Industrien sagen auch, es ist schön und wichtig, dass die Energiepreise sinken. Das Problem ist aber, dass auf diesen Preis, auf diesen Börsenpreisen mittlerweile so viele staatliche Aufschläge lasten, die insgesamt die Energiepreise in Europa nach wie vor unattraktiv machen. Stichwort CO2-Besteuerung, Netzentgelte und alles, was dazugehört. Im internationalen Vergleich beispielsweise ist der Gaspreis in Deutschland laut Branchenexperten weiterhin um das 4- bis 5-fache teurer als in den USA. In den USA eben eine ganz andere Politik mit Schiefersteinförderung von Gas und bei weitem niedrigere staatliche Lasten, die auf diesen Energiepreisen aufgeschlagen werden. Also der Hinweis aus der Chemie und insgesamt energieintensiven Industrie, da müssen sich die Standortbedingungen deutlich ändern. Das war's von mir aus dieser Woche. Was ist Ihnen aufgefallen? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Und wie immer, ich freue mich über Likes, über das Weiterverteilen meiner Videos und über das Abonnieren meines Kanals. Machen Sie es gut, schönes Wochenende, bis zur neuen Woche.